Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Miriam C. am Mikrofon. Ein neues Buch des französischen Literaturnobelpreisträgers Patrick Modiano ist in deutscher Übersetzung erschienen und zwei Titel erreichen uns aus Belarus. Sein Debütroman Paranoia machte den belarussischen Blogger und Journalisten Viktor Martinowitsch 2010 auch als literarischen Autor bekannt. Schon in dieser viel gelobten Dreiecksgeschichte war das zitierte totalitäre Regime unschwer als Belarus zu erkennen. Folglich ließ Präsident Alexander Lukaschenko den Titel kurz nach Erscheinen aus dem Verkehr ziehen. Davon hat Martinowitsch sich aber nicht einschüchtern lassen und soeben seinen dritten Roman veröffentlicht. Revolution erzählt zwar nicht von den aktuellen Protesten in Belarus, aber vom skrupellosen Streben nach Macht. Als Demonstrierende sich mit Martinowitschs Buch in den Händen ablichten ließen, wurde sein Verleger vorübergehend festgenommen und hunderte Exemplare des Buches wurden beschlagnahmt. Cornelius Willenkemper hat die deutsche Übersetzung gelesen.
Die Hoffnung auf Freiheit sei mittlerweile der Angst gewichen, schuldlos inhaftiert zu werden, sagte Viktor Martinowitsch unlängst über die Situation in seiner Heimat Belarus. Auch er selbst muss ganz konkret mit der Willkür des postsowjetischen Diktators Alexander Lukaschenko rechnen. Um Angst und um die Besessenheit von Macht geht es auch in Martinowitschs Roman Revolution. Mit Revolution ist hier vor allem die Unterwanderung der Staatsstrukturen durch kriminelle Clans nach dem Zerfall der Sowjetunion gemeint. Martinowitsch beschreibt den Moloch aus blindem Machtstreben und angstvoller Unterordnung im Stile eines grotesken Thrillers. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen der unscheinbare Hochschullehrer Michail und seine Freundin Olja. Eines Tages wird Michail auf den chronisch verstopften Straßen Moskaus in einen Verkehrsunfall verwickelt. Unter Todesdrohungen verlangt man $50.000 Schadensersatz von ihm, zahlbar binnen einer Woche. Michail lässt sich in seiner Not auf einen teuflischen Pakt ein mit einer geheimnisvollen Organisation, die über eine quasi staatliche Autorität verfügt. Badja, das greise Oberhaupt dieses Freundeskreises und einst letzter Chef des sowjetischen Politbüros, erklärt ihm:
Nimmt man dem Menschen das Machtstreben, versinkt unsere Gesellschaft im Chaos dauerkonsumierender Moleküle. Wenn Sie so wollen, ist der Wille zur Macht das einzige rationale Prinzip, das dieses Chaos zu ordnen vermag. Wir, sagte er gebieterisch, sind eine Gruppe von Menschen, die einander helfen. Mehr nicht. Wenn einer etwas dringend braucht, bemühen sich alle anderen, alles dafür zu tun, dass er das Benötigte bekommt. Dabei weiß der Einzelne manchmal gar nicht, was er braucht. Dann entscheiden die anderen für ihn.
Michail wird Teil dieser ominösen Unterstützergemeinschaft und ist fortan verpflichtet, jede per SMS an ihn gerichtete Bitte zu erfüllen. Die Aufgaben, die der scheue Akademiker von nun an zu erledigen hat, reichen von kleinen Botengängen über eitliche Falschaussagen im Prozess gegen einen ungeliebten Konkurrenten bis hin zu kaltblütigem Mord. Michail, einst Architektursemiotiker an der Universität, weiß die Zeichen dieses Machtsystems zu deuten und steigt schließlich auf bis an seine Spitze. In einer Beichte an seine geliebte Olja lässt Michail Revue passieren, wieso er sie aus heiterem Himmel verlassen musste und wie seine Mutation zu einem gewissenlosen Zyniker vonstatten ging. Nicht nur die Angst vor Gewalt, Überwachung und Willkür, sondern auch der Wille zur Unterordnung, so Michail, seien die Scharniere dieses perfekt organisierten, radikal amoralischen Systems.
Freiheit, wahre Freiheit liegt in der Unterordnung, in der Umsetzung der Schnapsideen anderer. Denn wahre Freiheit, die Freiheit des kleinen Mannes, ist Freiheit von sich selbst, von Selbstzweifeln, vom Hin und Her, von der Schlaflosigkeit. Der König ist frei insofern, als er frei ist von den Weisungen anderer, nicht aber von sich selbst, von den eigenen Ängsten. Einen größeren Despoten als den, der in uns sitzt, werden wir nirgends finden.
Martinowitschs Roman über eine Revolution der Barbarei ist rasant und beredsam geschrieben. Er verbindet philosophiegeschichtliche Exkurse zum Wesen der Macht mit drastischen Thriller-Szenen und Referenzen an die russische Literaturgeschichte, von Dostojewskis Verbrechen und Strafe bis zu Bulgakows Der Meister und Margarita über die dunklen Mächte im Moskau der 1930er Jahre. Man liest diese ironisch-bittere Gangsterkomödie, in der Staat und Verbrechen, Geheimdienste und Killerkommando, Gerichtsbarkeit und Korruption mehr und mehr zu Synonymen werden, ebenso gebannt wie erschreckt. Erschreckt von Michals unaufhaltsamer Deformation durch sein von Angst getriebenes Streben nach Macht. Seine Revolution, mit der er die Führung an sich reißt, bedeutet zugleich, dass er seine Partnerin Olja verliert.
»Ich habe jetzt niemanden, der mir teurer wäre als ich. Nicht einmal ich selbst bin noch vorhanden. Ich kann dich nicht lieben, Olja, weil ich so viele bestialische Untaten begangen habe, weil ich nur noch Hass empfinden kann.«
Auch wenn Martinowitsch sein Szenario als groteske anlegt, streut er immer wieder eindeutige Hinweise auf die faktische postsowjetische Realität. Der Brillenmann, den Michail mittels seiner Falschaussage hinter Gitter bringt, ist unschwer als der Unternehmer Chodorkowski zu erkennen, der wegen angeblicher Steuerhinterziehung 9 Jahre lang in russischer Haft saß. 12 Jahre hat der Autor an diesem Psychogramm eines Machtbesessenen geschrieben. Dennoch scheint sein Buch erschreckend aktuell. In Zeiten, in denen politische Oppositionelle vom Tode bedroht und friedliche Demonstrationen für Rechtsstaatlichkeit und bürgerliche Freiheiten brutal niedergeprügelt werden.
Cornelius Wühlenkemper über Viktor Martinowitschs Roman Revolution. Aus dem Russischen übersetzt hat ihn Thomas Weiler, erschienen ist er bei Voland und Quist. Und wir bleiben in Belarus. Volja Hapejeva ist Autorin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. 1982 in Minsk geboren, wurde sie vor allem mit ihren Gedichten bekannt, die in mehr als 10 Sprachen vorliegen. Als Mitglied des Pen-Zentrums Belarus und des unabhängigen Schriftstellerverbandes Belarus lebt Volja Hapejeva seit Oktober 2019 in Deutschland und Österreich. Nun ist ihr Debütroman in deutscher Übersetzung erschienen, Camel Travel, verhandelt in bildhaften, autobiografischen Miniaturen das Aufwachsen der Autorin in der zerfallenden UdSSR Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ich habe vor der Sendung mit Volja Hapejeva gesprochen und sie als erstes gefragt, wie es ganz konkret ihren Alltag als Mädchen geprägt hat, dass es auf der einen Seite die große Sowjetunion, auf der anderen Seite das kleine Belarus gab.
Ich erinnere mich, dass zum Beispiel als Kinder ihre kleinen Bilder gemalt haben. Sehr oft konnte man diesen Roten Platz in Moskau sehen, ja, dieser Kreml mit Sternen und diese symbolische Darstellung von Hauptstadt, die so weit war, aber trotzdem Russland und Moskau, sie waren so fern, aber trotzdem irgendwie präsent.
Der Titel Ihres Romans Camel Travel, der verweist auf eine Episode und auf ein Motiv, das immer wieder auftaucht, nämlich Ihr eigener als weiblich gelesener Körper. Sie beschreiben, Sie werden als 6-Jährige auf einem Kamel fotografiert. Ein Fotograf bietet also dieses besondere Motiv an. Und Sie denken auf einmal, Sie müssten den Bauch einziehen. Wie kommt man als 6-jähriges Mädchen auf so einen Gedanken?
Ich habe einfach unten angesehen und dann gesah, dass mein Bauch war so wie eine große Drum.
Ja, eine Kugel ist es auf Deutsch
Kugel,
übersetzt.
Ja, wie eine Kugel. Und ich dachte, nein, das geht so nicht. Ich muss ein bisschen schlanker aussehen oder so. Aber ich war wirklich 6 Jahre, ich weiß nicht, wofür diese Idee angekommen war, aber trotzdem.
Sie blicken auf diese Szenen Ihrer Kindheit und Jugend jetzt natürlich als erwachsene Autorin zurück, die Judith Butler gelesen hat, die über Performativität von Geschlecht weiß. Wann haben Sie, wissen Sie noch, in Ihrer Biografie angefangen, solche patriarchalen Denkmuster zu hinterfragen?
Ich glaube, ganz früh. Und ich glaube, das war für mich sehr wichtig, das alles zu verstehen. Ich passe nicht so gut in diesen Raum, in dieses Bild oder ja, diese Gesellschaft. Ist das etwas nicht korrekt mit mir, etwas falsch mit mir? Ich beschreibe das auch in diesem Buch, als ich mit meiner Freundin Fußball oder einfach Ball gespielt habe und dann eine Frau hat etwas nicht Schönes zu uns gesagt, dass wir schon zu groß und wir sind Mädchen und wir können nicht Ball spielen. Und für mich, das war wow, wie eine nicht schöne Entdeckung.
Ja, Sie sollten stattdessen ans Heiraten denken, war, glaube ich, auch
ja,
der Satz.
Ja, das, genau, dass wir sind junge Braute und das geht nicht.
Würden Sie sagen, dass sich daran etwas verändert hat, an diesen patriarchalen Strukturen in Belarus seit den 1980er, 1990er Jahren, in denen Sie aufgewachsen sind?
Hoffentlich. Heutzutage haben wir Internet und Media funktionieren anders. Ja, Information verbreitet sich auch anders. Und es ist leichter, Unterstützung zu finden für die Mädchen, die sich anders fühlen oder mit diesen patriarchalischen Stereotypen nicht leben wollen. Ja? Ich glaube, es ist ein bisschen einfacher für sie, aber im Großen und Ganzen, man kann noch solche Sachen hören. Oder wenn jemand dann fragt, warum hast du keine Kinder? Oder
Sie beschreiben auch, Sie sind bei Ihrer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und Ihre Mutter erzieht Sie, heißt es in der deutschen Übersetzung, in einer spartanischen Härte und sie konnte es nicht leiden, wenn Sie weinten. Sind Sie ihr im Nachhinein dankbar für diese Härte oder werfen Sie die eher vor?
Ich glaube, was ich versuche zu machen, auch in dieses Buch, und dass ich auch antworte auf Ihre Frage, das nicht wirklich zu kritisch zu sein. Ich meine, ja, kritisch, aber nicht die anderen Menschen schuldig machen. Und ich möchte einfach versuchen, das zu verstehen, warum es ist so. Oder warum hat sie mich so erzogen? Warum sollte ich so und so sein? Das war wichtig für mich. Und als ich das beschreiben habe, ich glaube, versuchte ich, das, diese Gründe dafür zu finden. Ja? Vielleicht kann man dann sagen, ja, sicher kann man dankbar sein. Aber ich glaube, dass diese Härtigkeit, das funktioniert nicht mit allen Kindern.
Sie leben jetzt seit einiger Zeit in Österreich und Deutschland. Aus Belarus erreichten uns zuletzt Meldungen über eine weitere Repressionswelle, vor allem gegen Akteure des Kultur- und Literaturbetriebs. Wie nehmen Sie von außen die Situation in Ihrem Heimatland wahr?
Ich nehme diese Situation an als sehr traumatische, selbstverständlich für die Menschen, die dort wohnen, aber auch für die Menschen, die jetzt im Ausland sind. Und ich bin nicht die einzige Belarusin. Auch viele Menschen haben schon das Land verlassen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Tragödie für uns, für jeder Mensch, der nicht normal in ihrem oder seinem Land leben kann. Das muss nicht passieren, aber das ist schon unsere Realität, sehr traurige. Und ich will hoffen, dass die Änderungen kommen. Aber wir sehen, dass es wird mehr Zeit nehmen, als wir alle gehofft haben.
Was werden Sie jetzt tun? Sie sind gerade in Österreich. Was ist Ihr Plan für die Zukunft, für die nähere Zukunft?
Ja, für die nähere Zukunft. Ich kehre zurück nach München, wo ich im März und April habe auch eine Stipendium für internationale Jugendbibliothek. Und dann bleibe ich dort als Stipendiatin des Deutschen Pen-Zentrums.
Sagt die belarussische Autorin Volja Hapejeva. Ihr Debütroman Camel Travel ist auf Deutsch erschienen in der Übersetzung von Thomas Weiler im Droschel Verlag. Patrick Modiano, 1945 bei Paris geboren, wurde 2014 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Das überraschte damals viele, denn Modianos rätselhafte innerliche Romane, in denen er um das Erinnern, um Schuld und Identität kreist, die waren bis dahin international eher ein Geheimtipp. In Frankreich gehört Modiano schon lange zu den bedeutendsten Autoren der Gegenwart. Er wurde unter anderem mit dem großen Romanpreis der Académie Française und dem Prix Goncourt geehrt. Gerade ist ein neuer Roman von Patrick Modiano auf Deutsch erschienen, Unsichtbare Tinte. Dina Netz weiß mehr.
Er schreibe immer schon un peu le même livre, hat Patrick Modiano einmal eingeräumt. Ein bisschen das gleiche Buch. Und der jetzt auf Deutsch vorliegende Roman Unsichtbare Tinte ähnelt Modianos früheren Büchern in der Tat stark. Der Ich-Erzähler heißt Jean, wie in vielen Texten Modianos. Jean geht wie so oft auf die Suche nach den Spuren einer Person. Und wie immer gibt es einen Anlass für den Erinnerungsprozess. Häufig sind dies in Modianos Romanen Fotos, in diesem Fall eine Karteikarte in einer himmelblauen Mappe. Jean erhielt sie, als er selbst Anfang 20 war, in der Agentur von Uet. Das war offenbar eine Detektei, in der Jean eine Zeit lang arbeitete. Monsieur Uet beauftragte Jean, nach Spuren einer gewissen Noëlle Lefebvre zu suchen. Jean, das alter Ego Patrick Modianos, fand kaum etwas heraus. Wenig später beendete er seine Tätigkeit, nahm aber das Karteiblatt aus der Mappe mit. Zur Erinnerung, wie er schreibt, wohl aber auch aus einem spontanen Impuls heraus, der auf den späteren Schriftsteller verweist.
Ich hatte schon immer Spaß daran, mich ins Leben anderer einzuschleichen, aus Neugier und auch aus dem Bedürfnis heraus, sie besser zu verstehen und die verhedderten Fäden ihres Lebens zu entwirren, wozu sie selbst oft nicht imstande waren, denn sie erlebten ihr Leben aus allzu großer Nähe. Ich dagegen hatte den Vorteil, bloß ein Beobachter zu sein. Oder vielmehr ein Zeuge, würde man in Juristensprache sagen.
Ganz so selbstlos, wie Jean es hier darstellt, ist sein Interesse am Leben anderer jedoch nicht. Seine Spurensuche ist immer auch eine nach Bruchstücken der eigenen Lebensgeschichte, ein fragendes Umkreisen der eigenen Identität. So ahnt man während der Lektüre von »Unsichtbare Tinte«, dass der Erzähler irgendetwas zu tun haben muss mit der geheimnisvollen Noëlle Lefebvre, die sich Jeans Nachforschungen so beharrlich verweigert und deren geheimnisvolles Verschwinden ihn nicht loslässt. Auf welche Weise Modiano die beiden schließlich zusammenführt, das ist ein wirklich genialer erzählerischer Coup, mehr sei hier nicht verraten. Fast alle Elemente in diesem Roman kennt und schätzt man aus früheren Büchern Modianos. Das mäandernde Ringen um Erinnerungsfetzen, die zunächst nur aus unzusammenhängenden Namen, Schauplätzen und Jahreszahlen bestehen. Das Springen zwischen den Zeitebenen, bis sich der Erzähler selbst zur Ordnung ruft und seine Erinnerungen chronologisch ordnet. Die genaue Verortung an Pariser Schauplätzen, der sachte ansteigende Spannungsbogen bis hin zum furiosen Finale. Mit Unsichtbare Tinte, die im Roman auch magische Tinte heißt, ist übrigens Geheimtinte gemeint, also eine Substanz, die erst sichtbar gemacht werden muss. Der Titel ist nicht ganz glücklich ins Deutsche übersetzt. Elisabeth Edel hat ansonsten die tastenden, poetischen Sätze Modianos wie immer behutsam ins Deutsche übertragen.
Ja, die Erinnerungen kommen mit dem Kritzeln der Feder. Man darf sie nicht erzwingen, sondern muss einfach schreiben und dabei so wenig wie möglich streichen. Und im ununterbrochenen Strom der Wörter und Sätze steigen ein paar Einzelheiten, die man vergessen oder wer weiß warum in der Tiefe des Gedächtnisses vergraben hat, allmählich wieder an die Oberfläche. Sich auf keinen Fall unterbrechen, sondern beim Bild eines Skifahrers bleiben, der für alle Ewigkeit einen ziemlich steilen Hang hinabgleitet, wie der Füller über die weiße Seite. Später dann kommen die Streichungen.
Schöner kann man die Prozesse des Erinnerns und des Schreibens kaum schildern. Und dennoch, irgendwie fehlt diesem Roman die Dringlichkeit früherer Bücher Modianos. Vielleicht liegt es an der fehlenden Verortung in einer bestimmten, konkreten Zeit, deren Kolorit durch Jeans Erzählungen in anderen Romanen immer wieder aufschien. Vielleicht ist es auch der fehlende politische Hintergrund. Modianos voriger, auf Deutsch erschienener Roman »Gräser der Nacht« zum Beispiel spielte während der Ben Barker-Affäre 1965 und warf Fragen zum Umgang Frankreichs mit seiner Kolonialgeschichte auf. Das machte Jeans damalige Spurensuche auch zu einem politischen Unterfangen. »Unsichtbare Tinte« dagegen hat etwas von einem Alterswerk. Alle Elemente, die Patrick Modianos Bücher auszeichnen, sind da und sie sind gelungen. Vielleicht macht gerade das diesen Roman aber auch ein wenig langweilig.
Dina Netz über Patrick Modiano, Unsichtbare Tinte, aus dem Französischen übersetzt von Elisabeth Edel und erschienen im Karl-Hanser-Verlag. Mit unserem Ernährungsverhalten in der Pandemie geht es gleich nach den Nachrichten weiter. Bei Forschung aktuell vom Büchermarkt war es das für heute. Am Mikrofon war Miriam C.